Predige heute Morgen über Lukas Kapitel 19, Abvers 41. Lukas 19, Abvers 41. Jesus ist auf der Reise nach Jerusalem, etwa 3 Tage vor seinem Tod, und sieht jetzt zum ersten Mal die Stadt vor sich liegen. Als er näher kam und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. Jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn es werden Tage über dich kommen, da werden deine Feinde einen Wall gegen dich aufwerfen und dich ringsum einschließen und dich von allen Seiten bedrängen und dich dem Erdboden gleich machen und deine Kinder in dir und keinen Stein in dir auf dem anderen lassen, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und nachdem Jesus in den Tempel hineingegangen war, fing er an, die Verkäufer hinauszutreiben und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, und mein Haus soll ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Die Hohenpriester aber, die Schriftgelehrten und die Vornehmsten des Volkes suchten ihn ins Verderben zu bringen. Und sie fanden nicht, was sie tun sollten, denn das ganze Volk hing ihm an und hörte auf ihn. Ja, am Anfang geht es um Frieden, wenn doch du an diesem Tag erkannt hättest, was zu deinem Frieden dient. An der Stelle einmal die Frage: Was verstehen Sie unter Frieden? Und die Doppelfrage: Haben Sie Frieden? Ich habe mal im Großen Brockhaus nachgeguckt, wie der Frieden definiert wird. Und da hieß es unter anderem: ein Zustand ausgeglichener Harmonie. Wobei es ja verschiedene Arten von Frieden gibt: Seelenfrieden, ein rechtsstaatlicher Frieden, das ist natürlich anders definiert, ein Friede unter Völkern ist nochmal anders definiert. Aber ein ausgeglichener Zustand von Harmonie ist durchaus eine biblische Definition, denn das Wort für Frieden im Hebräischen heißt Shalom und das bedeutet so viel wie Harmonie und Frieden gleichzeitig. Sie kennen alle eine Gitarre. Sie hat 6 Saiten, die auf verschiedene Töne gestimmt sind. Angenommen, ich hätte hier so ein Instrument mitgebracht und würde jetzt damit spielen, hätte 5 Saiten wunderbar gestimmt, nur die 6. irgendwie ganz daneben, dann hätten Sie alle keine Freude daran, weil dem Gerät die Harmonie fehlt und es Unfrieden verbreitet durch das Spielen, auch durch das Zuhören. Und wir müssen eigentlich sagen, nachdem die Christen den Garten Eden hinter sich haben, das heißt nicht die Christen, die Menschen, leben sie alle mit solchen verstimmten Saiten im Herzen. Das heißt, der Friede und die Harmonie sind uns abhanden gekommen, und zwar schon ab Geburt an. Das heißt, wir werden nicht Sünder durch unser falsches Verhalten, sondern wir sind es schon, wenn wir geboren werden. Uns fehlt der innere Friede, weil uns Gott im Herzen fehlt. Im Prinzip müsste dann einer daran arbeiten, dass diese Harmonie wiederhergestellt werden kann durch Vergebung und Veränderung, und das ist Jesus. Jesus kommt hier zu seiner Stadt Jerusalem, wobei der Name Jerusalem, da steckt ja das Wort Salem drin, ist sowohl arabisch als auch hebräisch. Salem Aleikum, kennen die Karl-May-Leser wahrscheinlich noch von früher, heißt Friede sei mit euch, und Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Das heißt, der Friedefürst Jesus kommt in die Hauptstadt des Landes, die Gründung des Friedens heißt, und die Leute lehnen, zumindest die Führung dieser Stadt, lehnt den Friedefürst ab. Sie brauchen keinen Frieden durch Jesus, sie sagen, wir machen alles alleine, wir haben die Sache selbst im Griff, aber um im Bild meiner Gitarre zu bleiben, denke ich, waren die Leute ein bisschen überspannt, ein bisschen überdreht. Sie haben gesagt, wenn wir die Gebote befolgen und noch 1000 Stück dazu machen, dann werden wir wirklich Frieden haben, und merkten gar nicht, welche Dissonanzen sie verbreitet haben. Das Ganze war kurz vor dem Passafest. Sie wissen vielleicht, in Jerusalem, in Israel gibt es 3 Feste, die eine Woche dauern. Das ist das Passafest mit dem anschließenden Fest der ungesäuerten Brote, das sogenannte Wochenfest, was wir heute als Pfingsten feiern, und das Laubhüttenfest. An allen 3 Festen war es Vorschrift für israelische Männer, in Jerusalem zu sein, also eine Woche religiösen Urlaub zu machen, bei Gott zu tanken und mit ihm Gemeinschaft zu haben. Und wenn ihr jetzt vor dem Passafest kam, können Sie sich vorstellen, wie viele zigtausend Pilger dort in dieser Stadt waren, dass ihr Vorschrift war, dorthin zu gehen, kamen auch ganz viele. Es war insofern geschickt gemacht, dass in der Zeit vor Passa man auch noch die Tempelsteuer entrichten musste, in den Wochen vor Passa. Es war ein halber Schekel, wir würden sagen, vielleicht umgerechnet für uns 2 Tagesverdienste. Und insofern hatte es etwas mit Geld zu tun, dieses Fest. Es wurde dort viel gehandelt, man musste erstmal Schekel eintauschen. Die Leute hatten nämlich römische Dinare, die hatten griechische Münzen, die hatten was weiß ich nicht alles, entschuldige, die Dinare sind, ob die den Römern zugeordnet waren, weiß ich nicht genau, es gab noch Forint und viele andere. Und der Tempel hatte Schekel als Währung, genauso wie in Galiläa auch. Und Tempelsteuer musste man in Schekel bezahlen, also erstmal Geld tauschen. Das Tauschen kostete ungefähr 1 Tagesverdienst, dass man das Passende bekam. Und wenn man noch mehr Geld rausbekam, kostete das Rausgeld nochmal 1 Tagesverdienst. Also man konnte ganz schön Geld loswerden. Und wenn man dann Opfertiere bringen wollte, nämlich ein Lamm zu diesem Passafest, dann tat man gut daran, wenn man dieses Lamm im Tempelgelände kaufte oder Tauben für ärmere Leute, denn es gab, das Tier musste fehlerfrei sein und es gab sozusagen eine Art Tempel-TÜV. Das hieß dann aber nicht technischer Überwachungsverein, sondern Tierüberwachungsverein. Und die Tiere mussten fehlerfrei sein. Auf der Straße waren die Tiere ungefähr, sagen wir, 10 bis 16 Mal so billig wie im Tempel. Aber angenommen, man hat also ein Tier auf der Straße gekauft, kam dann in den Tempel und der guckte es an, sagte, komm, kannst du gleich wieder laufen lassen oder verschenken. Das ist nicht fehlerfrei. Insofern gaben die Leute meistens viel Geld aus, um im Tempel diese Tiere zu kaufen und sie dann dort opfern zu lassen. Als Jesus die Stadt sieht und natürlich auch weiß, was im Tempel läuft, weint er über diese Stadt. Jesus hat 3-mal geweint, wird im Neuen Testament berichtet. Einmal hier, er weint, weil er die Herzen der Menschen sieht und weil er das Elend sieht, was auf sie zukommt. Ein andermal hat er geweint, als sein Freund Lazarus im Grab lag und er die Verzweiflung der Menschen sah angesichts des Todes. Hebräerbrief steht, dass er ein 3. Mal geweint hat, als er in Gethsemane war, dass er mit Tränen seine Gebete zu Gott brachte. Ja, er weint, obwohl Jesus später alle Macht gegeben ist. Sie kennen sicher das Ende vom Matthäus-Evangelium, wo es heißt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist sozusagen der, der allmächtig ist. Sind ihm die Hände gebunden, wenn die Herzen der Menschen Nein sagen zu ihm. Er kann ja nicht mit dem Hammer draufhauen und sagen, du musst jetzt glauben. Das geht nicht. Das heißt, die Allmacht Gottes ist dort begrenzt, wo Herzen sich ausgrenzen, Gott gegenüber. Und das sah er, das ist auch heute noch so, Gott zwingt niemand zum Glauben, auch wenn er die Menschen natürlich ruft und einlädt. Er sah das Elend, was auf sie zukommt und sah, die Stadt wird platt gemacht werden, wie man heute so schön sagt, im wahrsten Sinn des Wortes. Es bleibt kein Stein mehr auf dem anderen, also wirklich alles platt gemacht. Und die Leute werden belagert werden und das wird ganz schlimm werden. Warum? Sie haben den Friedefürsten abgelehnt. In der Bibel gibt es 2 Arten von Zeit. Es gibt einmal die Chronologie, die also Tag für Tag so dahin läuft. Ja, Chronometer für Uhr haben wir auch. Und dann gibt es den Kairos, das ist die erfüllte Zeit. Das erste ist die Verlaufszeit, ja jeden Tag 24 Stunden dazu. Und das zweite ist Kairos, die erfüllte Zeit, die gibt es immer nur einmal. Im Moment ist Kairos, das heißt jetzt kann man etwas ergreifen, wenn man morgen käme, wäre es schon zu spät. Und als Jesus hier zu seinem Volk kam, war das dieser Kairos, sie konnten begreifen, dass er dieser gottgesandte Messias ist, der Friedefürst, und sie sind an diesem Kairos vorbeigegangen und dann kam diese Gelegenheit in dieser Weise nicht wieder. Stattdessen kamen aber die Römer mit ihrer Armee und haben Jerusalem erobert und dem Erdboden gleichgemacht. Sie kennen vielleicht diese Schleichwerbung, die ich jetzt bringe, auf diese Steine können Sie bauen und dann kommt eine Werbung für etwas Spezielles. Wenn man den Tempel betrachtete, hätte man sagen können, auf diese Steine können sie bauen. Die waren zwischen 3 und 7 Meter lang. Und ich weiß nicht wie hoch, vielleicht 1 bis 1,5 Meter hoch und ebenso breit. Also da konnte man wirklich drauf bauen. Das waren nicht so kleine Hohlblocksteinchen, die auch schon in unseren Augen groß sind. Und trotzdem wurden sie alle auseinandergerissen. Die Frage wäre denn, auf welche Steine bauen wir unser Lebensfundament? Könnte man jetzt hier natürlich in der Kirche schnell beantworten, natürlich auf Gott. Aber es ist ja immer ein Unterschied zwischen dem, was ich beabsichtige und dem, was ich tatsächlich tue. Manchmal ist es dasselbe und manchmal was Verschiedenes. Was sind eigentlich die Steine meines Lebens, auf die ich baue? Jesus kündigt hier den Menschen Gericht an, der Stadt und den Bewohnern. Im Jahr 70 wurde Israel erobert und Jerusalem platt gemacht von den Römern. Die Leute wurden auf dem Sklavenmarkt verkauft, der spottniedrige Preise hatte zu der Zeit, weil man so viele Sklaven hatte mit einem Schlag im Mittelmeerraum. Wenn die auch natürlich nicht sehr arbeitstüchtig waren, denn sie bestanden ja eigentlich nur noch aus einem Skelett mit Haut darüber. Man musste sie also erstmal wieder aufpäppeln, damit sie überhaupt Kraft bekamen zum Leben. Damals sind Menschen geflohen, die sogenannten Zeloten sind geflohen in die Wüste, auf diese Wüstenfestung des Herodes nach Masada. Ein hoher, steiler Felsen ist nicht direkt, aber sieht aus wie ein Felsen. Und dort haben die noch 3 Jahre den Römern getrotzt. Der Herodes hatte da Riesenvorräte eingelagert an Wasser, Tausende von Kubikmetern und an Pistazien und an Honig und an Mehl, all die Dinge, die lange halten. Aber die Römer, die hat es gewurmt und deshalb wollten sie diese Festung auch noch erobern und sie haben selbst einen Wall aufgeschüttet, unten aus der Ebene bis hoch an die Krone dieses Felsens und dann haben sie ihre Maschinen da hochgebracht und oben den Verteidigungswall zerstört. Als sie allerdings die Festung erobern wollten, brauchten sie das gar nicht mehr zu tun. Die Leute waren alle tot. Sie hatten Massenselbstmord begangen, etwas über 900 Leute. Nur 2 Frauen hatten es überlebt, die hatten da nicht mitgemacht. Die konnten dann erzählen, wie es war. Und interessant war die Abschiedsrede dieses Zelotenführers, die Frauen dann wiedergegeben haben. Sie wurde aufgeschrieben, insofern ist sie uns erhalten geblieben, wo er ungefähr sagte, wir dachten, wir kämpfen gegen die Römer. Aber letztlich haben wir festgestellt, wir kämpfen nicht gegen die Römer, sondern gegen Gott. Oder anders ausgedrückt, Gott kämpft gegen uns, denn sonst müsste das Ganze anders ausgehen. Und deshalb wollen wir den Kampf aufgeben. Eine interessante Aussage. Sie haben gemerkt, Gott kämpft gegen uns. Eigentlich genau das, was Jesus hier ausdrückte. Nicht die Römer, die Bösen, kämpfen gegen uns. Gott kämpft gegen uns. Und das ist schon hart, wenn ein Mensch oder viele feststellen, ich kämpfe nicht nur mit Schwierigkeiten, sondern Gott steht gegen mich in dieser Sache und Entwicklung. Jesus spricht hier von der Zeit der Heimsuchung und sagt, es wäre doch gut, wenn die Menschen erkannt hätten, dass es die Zeit der Heimsuchung ist für sie. Sie wurden einmal durch Jesus heim, das heißt aufgesucht, freundlich. Und dann wurden sie durch das Gericht Gottes aufgesucht, sehr hart. Früher nannte man auch unter uns eine Not, eine Zeit der Heimsuchung. Zurzeit gibt es ja im Osten des Landes diese Flutkatastrophe an der Oder. Vor 34 Jahren gab es die Flutkatastrophe in Hamburg. Auch eine Art Heimsuchung, wo damals der noch nicht Bundeskanzler Helmut Schmidt dann später die Deiche erhöhen ließ und gute Maßnahmen ergriff. Und in dieser Heimsuchung in Hamburg sind ganz viele Leute zum Glauben gekommen. Zum Beispiel der Vater eines Bekannten, als das Wasser 5 Zentimeter unter seinem Fenster stand, fing er an zu beten. Die ganze Familie war schon länger gläubig, aber er nicht. Er hat dann gebetet, dass das Wasser nicht steigt und dass Jesus in sein Leben kommt. Beide Gebete wurden erhört. Oder eine Zigeunersippe, die dort auf eine Elbinsel kampierte und dann in eine Schule flüchtete. Und in der Schule waren sie erst im Parterre und dann stieg das Wasser, sie mussten die Treppe hoch und sie mussten dann den ersten Stock und wussten nicht, ob das Wasser nicht auch da noch hinkommt. Es war dunkel und kalt und sie hatten Angst Und die Kinder weinten, die Frauen weinten, die Kinder schrien. Und dann sagte eine Frau mitten in das Chaos hinein, warum beten wir nicht? Und dann fingen sie an zu beten, in die Dunkelheit hinein. Vorher war eine Kindermissionarin bei diesen Zigeunern gewesen, hatte den Kindern immer von Jesus erzählt, aber die Väter sagten, Käse, lass die Frau kommen, die macht ja nichts kaputt. Die hilft unseren Frauen beim Waschen, das ist ihr erlaubt, aber den Rest könnte er vergessen. Und daran erinnerten sie sich jetzt und fingen an zu beten. Übrigens, diese Kindermissionarin hat sie dann mit dem Motorboot gesucht, weil die wusste, die sitzen dort auf der Insel fest, hat sie dann gefunden und da herausholen lassen. Und diese ganze Zigeunersippe ist zum Glauben gekommen an Jesus. Auch heute noch gläubig, vielleicht haben Sie sie mal gesehen. Sie wirkt in einem Film mit, dem Film Sissi, da tritt so eine Musikkapelle auf. Das sind ein Teil dieser Zigeuner, die da mitspielen. Also eine Heimsuchung, die Menschen angenommen haben. Sie haben begriffen, uns hat nicht nur die Flut heimgesucht, uns hat Gott heimgesucht. Und sie haben die Heimsuchung angenommen. Es gibt natürlich auch Heimsuchungen, die Menschen nicht annehmen. Denken wir an die zwei Kriege in unserem Land, als wir das Heil von einer Person erwarteten mit Namen Hitler statt Jesus und dann auch vieles platt gemacht wurde bei uns. Oder viele unter uns, die auf ihre Weise denken, ich sichere mein Leben. Ich führe viele Taufgespräche und erinnere mich an ein Gespräch vor vielen Jahren. Es war eine ganz nette Familie. Aber irgendwie, als ich wegging, hatte ich ein ganz mulmiges Gefühl, so dass die Richtung des Gespräches war, gerade der Mann sagte, wir haben alles im Griff, Leben wunderbar geplant, Familie in Ordnung, Kinder nett, sagenhafter Verdienst im Beruf, Wohnung toll eingerichtet, ich habe alles im Griff. Und ich weiß, dass ich ganz innerlich irgendwo bedrückt wegging, weil ich dachte, das ist doch wirklich nicht das Richtige. Jahre später traf ich den Mann wieder. Inzwischen griff er ins Leere. Die Frau war ausgezogen, die Wohnung musste er aufgeben, er ist weggezogen. Beruflich lief es nicht mehr. Er saß zwischen Trümmern. Ich denke nicht, dass alle Trümmer in unserem Leben Folge unserer Schuld sind. Auch ein Hiob saß zwischen Trümmern und es war nicht die Folge seiner Schuld. Aber ich denke, dass viele Trümmer im Leben von uns selber produziert werden, weil wir den Friedefürsten nicht zu Rate ziehen. Und umgedreht könnte ich jetzt positiv sagen, dass die Trümmer vermieden werden, dort, wo der Friedefürst bauen darf im Leben. Wir machen gerne Skiurlaub im Wallis in der Schweiz. Und auf einem kleinen Hügel steht dort ein Riesenstandbild, das heißt der König des Wallis. Ich weiß nicht, aus was das hergestellt ist, irgendein Metall, vielleicht 20 Meter hoch. Eine Figur mit einer Krone auf, die Hände segnend hebt. Jesus segnet das Wallis. So kennen wir Jesus. Solch ähnliche Figuren gibt es in einem nordischen Land, gibt es in Brasilien, in anderen Ländern. Wir erwarten von Jesus Segen. Aber Jesus ist nicht nur der, der die Hände segnend hebt. Hier geht er in den Tempel, er treibt die Verkäufer hinaus. Und ob das nur mit Worten ging oder ob er sie auch so ein bisschen schubsen musste, wissen wir nicht. Er hat die Tiere rausgetrieben, er hat die Geldtische umgeschmissen. Er hat seine Hände nicht segnend erhoben, er hat zugepackt im Zorn. Im Hebräerbrief steht in Markus Kapitel 10, Vers 31, schrecklich ist es in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das heißt, Jesus ist nicht nur der, der segnet, auch der, der Gericht üben kann, heute schon im Leben, indem er uns vielleicht auch manchmal etwas massiv zurechthilft und uns irgendwo vor eine Wand laufen lässt, damit wir umkehren. Er ist derjenige, aber auch der den Tempel hier seiner wahren Bestimmung zuführt, denn er sagt, mein Haus soll ein Bethaus sein, ihr habt es aber zu einer Räuberhöhle gemacht. Klar, wenn man das 16-fache des Preises von der Straße bezahlen muss, ist das religiöser Raub. Und Religion und Geschäft hängen ja oft dicht nebeneinander. Er greift hier ganz massiv ein. Ich bin etwas bestürzt, wenn ich überlege, dass auch die Kirche, in der ich selber vollzeitlicher Mitarbeiter bin, sehr viel über Geld spricht, weil die Mitglieder weniger werden und man überlegt, wie können wir Profil gewinnen, um Mitglieder zu halten, nicht um sie für Jesus zu gewinnen, sondern um Mitglieder zu halten. Ist ja ein anderer Ansatz, wenn Sie das verstehen. Und darüber bin ich schon ein Stück weit traurig. Ich denke, dass es gut ist, Menschen zu gewinnen für Jesus, aber nicht nur um ein gewisses auch finanzielles Niveau zu halten, sondern um ein Lebensfundament zu gewinnen. Ja, dann spricht Jesus hier zu den Menschen über Gott und sie hören ihm aufmerksam zu. Das heißt, er führt den Tempel zu seinen zwei Bestimmungen. Es soll ein Bethaus sein und er schmeißt den Kommerz raus. Die Leute sind sicher zähneknirschend gegangen und waren sauer auf ihn. Und dann predigt er dort Gottes Wort. Beides ist sicher sehr wichtig. Israel ist heute immer noch blind für den Friedefürsten. Vielleicht kennen Sie diesen Slogan Land für Frieden. Eine Praxis, die gerade vor wenigen Jahren begonnen wurde. Geben wir doch das Land zurück, dann kriegen wir Frieden. Dass die Rechnung nicht so ganz aufgeht, konnte man schon in dieser Woche wieder mal demonstriert bekommen. Sie erwarten also den Frieden letztlich immer noch nicht von dem Friedefürsten, sondern von irgendwelchen Schachzügen, die sie sich oder andere erdacht haben. Und wenn man die Bibel versteht, kann man sagen, diese Rechnung wird nie aufgehen. Völlig egal, wer da an der Regierung ist, diese Rechnung wird nicht aufgehen, weil der Friede eigentlich erst durch den Friedefürsten kommt, der die Herzen verändern möchte. Für uns gilt es, dass Jesus der Friedefürst ist und er sollte in unseren Herzen wohnen, damit der Friede von innen wirkt. Wenn er nicht dort wohnt oder sich dort nicht entfalten kann, können wir durchaus auch viel Unfrieden verbreiten, weil wir immer das exportieren, was in uns drinsteckt. Und wenn in jemand Unfrieden und Spannungen drinstecken, dann wird er in seiner Umgebung Unfrieden und Spannung verbreiten, aber auch der Friede Gottes kann sich auswirken unter uns. Er bewahrt uns vor den Trümmern des Lebens, zumindest soweit sie eigene Schuld beinhalten würden. Jesus ist derjenige, der den Tempel reinigt und in Jerusalem gibt es heute keinen Tempel mehr. Der Tempel war die Wohnung für Gott. Das ist interessant. Das Volk Gottes hat heute keine Wohnung mehr für Gott. Eine interessante Feststellung. An der Stelle steht der sogenannte Felsendom, das dritthöchste Heiligtum der Moslems, also eine Demonstration einer anderen Gottheit. Der Tempel ist ein Bild für unser Leben. Insofern möchte Gott, dass auch unser eigenes Leben ein Tempel ist, ein Bethaus wird für Jesus. Und ein Haus, wo Gottes Wort zur Entfaltung kommt. Ich finde es wichtig, wenn Menschen Jesus in ihr Leben hineinlassen. Und ich finde es auch wichtig, wenn Jesus unser Leben immer wieder renoviert. Diese Kirche hier wurde vor wenigen Wochen renoviert. Ich glaube, dass das Leben, unser geistliches Leben, auch immer wieder mal so eine Innenrenovierung braucht, wo die Dinge zurechtgerückt werden, wo sie wieder an Helligkeit und Strahlkraft gewinnen. Wo vielleicht manche auch Seelsorge beansprucht, auf jeden Fall sich vor Gott beugt und ihn bittet, sein Leben positiv zu verändern. Auch die Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Bibel, und dort wohnt Jesus und möchte sie auch zu einem Bethaus machen. Und das finde ich gut, wenn Christen unter uns immer mehr Beter werden. Viele sagen, ach, legst nur die Hände in den Schoß und betest ein bisschen. Ich denke, jemand, der wirklich betet, der weiß, dass Gebete Kampf bedeuten und Einsatz, aber auch Erhörung bedeuten, weil ein Gott da ist, der einem liebt. Ich fände es schön, wenn unter uns Christen zusammenfinden zum Gebet. Vielleicht zwei Frauen, die sich morgens treffen, weil sie beide nicht berufstätig sind, einmal in der Woche, um zu beten. Oder Männer vielleicht, die vor Arbeitsbeginn oder nach Arbeitsende sich einmal treffen, um sich auszutauschen und zu beten. Oder auch vielleicht in einer anderen Gruppierung, wenn Ehepaare beginnen, miteinander zu beten. Wie viele betet jeder still für sich abends im Bett oder so? Warum nicht auch gemeinsam und laut, sodass wirklich auch hier eine Gemeinschaft erkennbar ist mit Jesus? Gott möchte, dass der Tempel ein Bethaus wird. Unser persönliches Leben ist ein Tempel für ihn und die Gemeinde auch. Er möchte, dass in beiden gebetet wird. Und Gottes Wort zu hören ist. Ja, ich komme zum Anfang zurück. Die Frage, was Frieden ist. Friede bedeutet Harmonie, die aber nicht von uns hergestellt wird, weil wir in Disharmonie geboren sind. Wir haben den Frieden Gottes nicht im Herzen von Anfang an. Deshalb brauchen wir den Friedefürsten, der in diesen Herzen einkehrt, der dort Harmonie entfaltet und sie dann auch verbreitet in der Umgebung. Und ich würde mich freuen, wenn viele unter uns das Gebet ganz neu oder vertieft entdecken. Nicht nur das Abendgebet, sondern tagsüber im Gespräch immer wieder zu sein. Nicht nur mit dem Vater, auch mit Jesus, seinem Sohn. Und wenn wir Gottes Wort lieb gewinnen und dadurch ein Segen werden auch für unsere Umgebung. Herr Jesus, du hast damals den Tempel aufgesucht, du hast über diese Stadt geweint, weil du die verschlossenen Herzen sahst. Danke, dass das sicher keine Zornestränen waren, sondern auch Mitgefühl. Danke, dass du jeden von uns kennst. Du weißt, wo du ansetzen möchtest, um zu helfen, um aufzubauen, sicher aber auch zu reinigen und das Leben neu in Übereinstimmung mit Gott zu führen. Amen.